Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Text, der uns am heutigen Sonntag beschäftigen wird, das ist ein Text aus dem Evangelium nach Lukas im 17. Kapitel. Jesus sagt da Folgendes zu seinen Jüngern. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt zu ihm, wenn der von dem Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Amen. Wir beten noch einmal. Allmächtiger Gott, herzlichen Dank für dieses dein Wort. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen, dass wir es richtig verstehen. Und ich bitte dich, Gott, öffne meine Lippen, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ja, ihr Lieben, ab und an kommt es vor, dass meine liebe Frau mal ein paar Tage verreisen muss und nicht zu Hause sein kann. Das ist für mich oft eine gute Gelegenheit, irgendetwas im Haus heimlich umzugestalten oder neu zu bauen. Im Alltag, wenn wir gemeinsam zu Hause sind, dann bereden wir oft gemeinsam, was es so zu optimieren gibt bei uns. Aber meist bleibt es bei den guten Ideen, die im nächsten Moment wieder verworfen werden. Und wenn Ria dann mal nicht da ist, dann nutze ich die Zeit und setze hin und wieder ein kleineres Projekt um von unseren guten Ideen. In diesen Zeiten kann ich da relativ frei walten und umsetzen, ohne sofort kritische Sicherheitsblicke zu ernten oder diverse Verbesserungsvorschläge, denen ich dann ausgesetzt bin. Aber der absolute Hauptgrund für meine heimlichen Arbeit ist, wenn Ria dann nach Hause kommt und ich an ihrem Blick erkenne, wie cool sie das alles findet, und wenn sie dann zum Ausdruck bringt, dass sie für meine Aktion dankbar ist. In solchen Momenten, da lebe ich richtig auf und fühle mich sehr gut. Anfang des Jahres hieß das heimliche Projekt Zwischenboden im Obergeschoss. Lange diskutiert, alle möglichen Pläne geschmiedet, aber, wie schon erwähnt, nie wirklich losgemacht. Ria fährt weg und ich mache mich sofort an die Arbeit, ab in den Baumarkt. Und es ist echt fast alles fertig, als sie wiederkommt. Und ich freue mich und ich setze unsere Tochter Esther darauf an, die Mama aus diversen triftigen Gründen mal ins Obergeschoss zu führen, und bin unten und warte siegessicher auf die euphorische Rückkehr. Doch was ist das? Kein Jubeln, kein anerkennendes Lächeln, einfach nur ein, das habe ich mir schon gedacht. Und die völlig zerstörende Frage, was willst du jetzt da oben machen? Die Frage ist ja berechtigt, aber wo bleibt die Anerkennung für meine geleistete Arbeit? Ria ist eine gute Ehefrau und sie weiß um dieses Bedürfnis in mir und erfüllt das auch oft. Aber manchmal, wie bei diesem Dachbodendesaster, da hat sie eben nicht so reagiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und in solchen Momenten, da wird mir dann bewusst, dass ich das alles gar nicht so selbstlos für meine Frau mache, sondern dass es mir wirklich auch echt wichtig ist, dort die Anerkennung zu bekommen. Anerkennung für geleistete Arbeit. Wer möchte das nicht? So sind wir Menschen angelegt. Wir sind jeder von uns mehr oder weniger heiß auf Anerkennung, Wertschätzung und Dank, der uns entgegengebracht werden soll. Das Thema dieser Predigt ist ja, ihr hattet es gelesen, ich Chef, du nix. Und vielleicht haben sich einige von euch sofort an das eigene Arbeitsleben erinnert gefühlt, an den Mangel, der im Betrieb im Bereich Anerkennung und Wertschätzung herrscht. Ein Chef, der sich selbst der Nächste ist. Nicht gemeckert ist genug gelobt. Keine Anerkennung, trotz der aufopferungsvollen und pflichtbewussten Arbeitsweise, die wir an den Tag legen. Kein Dankeschön für die Sonderschicht und kein Lob für die gute Idee, die allen im Betrieb die Arbeit erleichtert und den Umsatz steigert. Vielleicht hat sich aber auch der eine von euch oder der andere bei dem Satz sehr schnell an seine Beziehung erinnert gefühlt. Da ist der Ehemann, der nie mit seiner Frau redet, aber bitte pünktlich sein Bier zur Sportschau serviert bekommen möchte. Und da ist die Ehefrau, die immer neue Aufgaben für den Mann hat und für die nie etwas gut genug zu sein scheint. Ein kleiner Junge, ein begabter Fußballknabe, schießt in jedem Spiel ein Tor, aber sein Vater kommt zu keinem Spiel und kommentiert die Leistung des Jungen nur, wenn er hört, dass es mal nicht so gut gelaufen ist. Anerkennung. Sie bleibt so oft aus, obwohl es für uns eigentlich nie genug sein kann. Anerkennung ist enorm wichtig für unser Wohlbefinden. Es stärkt unser Ego. Anerkennung hebt unser Selbstwertgefühl. Und ohne gegenseitige Anerkennung kann keine Ehe dauerhaft bestehen. Kindererziehung ohne Wertschätzung wird scheitern. Und ohne Anerkennung wird selbst der bestbezahlteste Job irgendwann zur Qual. Und nun müssen wir uns heute auch noch anhören, dass Jesus seine Jünger und damit auch uns in diesem Gleichnis mit dem Knecht in die Schranken weist. Unser Text ist eine direkte Ansprache an seine treuesten Begleiter. Ein Teil von einer Rede direkt an die Jünger, nachdem Jesus sie vor Versuchung gewarnt hatte, sie ermahnt hatte, immer vergebungsbereit zu sein und wo Jesus für einen echten Glauben geworben hat, der Berge versetzen kann, geht es nun hier in dem Knechtsgleichnis um die Demut. Jesus macht sehr deutlich, was er erwartet. Mache deine Arbeit, tu deine Pflicht, erledige das, was deine Aufgaben sind. Und er sagt auch klar, was die Jünger nicht erwarten sollen. Es gibt kein Extrabonbon, keinen Sonderapplaus und keine höhere Provision bei Topleistung. Jetzt bist du vielleicht nach deiner anstrengenden Arbeitswoche extra heute zeitig aufgestanden, kommst hier in den Gottesdienst, bist ein ganzes Stück stolz auf dich und hast schon den einen oder anderen Blick der Geschwister erhascht, die dir Anerkennung für diese Leistung signalisieren. Und nicht zuletzt bist du gerade eben noch sicher gewesen, dass dein Sonntagmorgenopfer wenigstens bei Gott einen Pluspunkt zaubert. Und jetzt stehe ich hier oben und sage dir, dass du dir darauf überhaupt nichts einbilden musst. Keine Anerkennung für deine Leistung, selbst im Gottesdienst nicht. Keine Straße der Besten. Keine Orden für besondere Verdienste. Aber warum macht Jesus das? Warum sagt er sowas? Eigentlich musste er doch wissen, dass die Jünger und auch wir, wie wir es gerade eben erkannt haben, Anerkennung notwendig haben. Erbaulich ist das ja nicht gerade, was wir gelesen haben. Da wäre doch sicher ein Dankeschön angebracht, ab und zu wenigstens. Wenn ich mich Sonntag für Sonntag auf den Weg mache zum Gottesdienst, wenn ich mich in der Gemeinde engagiere, meine freie Zeit opfere, um vielleicht eine Gruppe zu leiten, wenn einer ältere Leute besucht oder beim Arbeitseinsatz fleißig mitputzt, wenn du Schnee schippst auf dem Pfarrhof oder treu für die Gemeindearbeit betest. Ein Dankeschön ist doch nicht zu viel verlangt. Ist es auch nicht. Und das meint Jesus auch nicht. Die gegenseitige Wertschätzung und die Achtung unter uns vor dem Dienst der Geschwister, das ist Jesus wichtig. Eine gute Gemeinschaft in seiner Gemeinde, die geprägt ist von Dankbarkeit und Liebe zueinander, das ist genau das, was Jesus sich wünscht. Dankbarkeit für den Dienst der anderen, für die Hilfe, die ich durch die Geschwister erfahre, das soll schon Alltag sein. Und Jesus nutzt dieses Gleichnis auch nicht, um den großen Boss raushängen zu lassen. Er hat nicht die Absicht, seinen Jüngern klarzumachen, dass sie eigentlich froh sein sollen, überhaupt in seinem Dienst dabei sein zu dürfen. Sondern dieses Gleichnis vom Dienst und vom Lohn des Knechtes nutzt Jesus dazu, um bei seinen Jüngern ein wenig die Sichtweise gerade zu rücken. Die Jünger hatten auch das Bedürfnis nach Anerkennung und Dank. Und hatten sie nicht mehr auf sich genommen und mehr geleistet als alle anderen? Sie hatten Arbeitsstellen und teilweise Familie hinter sich gelassen. Sie hatten sich auf den Weg gemacht, um ihm nachzufolgen. Sie vertraten seine Lehre, sie verbreiteten seine Worte und sie haben ihn immer wieder gegen Angriffe und Argumente verteidigt, ihn und seine Lehre. Da ist es doch normal, dass man bei all der Anstrengung auch mal ein anerkennendes Wort erwartet. Und Jesus kritisiert auch dieses Grundbedürfnis nicht, sondern er weist auf die Gefahr hin, dass sich schnell die Prioritäten verschieben können. Und die Sehnsucht und das Streben nach persönlicher Anerkennung einen zu hohen Stellenwert einnehmen. Und ich meine, dass Jesus diese Entwicklung auch bei seinen 12 engsten Mitarbeitern festgestellt hatte. Wir können das nachlesen, dass die Jünger sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt haben, wer der Größte im Himmelreich sein wird. Und sie waren sich da auch ziemlich sicher, dass sie dazugehören. Und zwei der Jünger melden sogar Ansprüche an, einmal im Himmel links und rechts neben Jesus sitzen zu dürfen. Sie waren nicht frei davon, sich Vorteile auszurechnen. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen über ihre Position und den Lohn, den sie für ihre Entbehrung zu erwarten hätten. Und so hat es sich eingeschlichen, dass sie mehr auf sich selbst wieder schauten als auf Jesus. Wie war das denn damals am Anfang, als alles begann? Als Jesus anfängt, sein Reich zu verkünden, spricht er die Jünger einen nach dem anderen an. Folge mir nach. Das ist der Auftrag. und sie folgen. Sie treten ein in diese Nachfolge. Und der Grund dafür, weil sie in ihm den Messias sehen. Du bist der Christus, sagt Petrus an einer Stelle. Der lang ersehnte Retter, der Erlöser. Und diese Erkenntnis und Hoffnung, die hatte ihn dazu bewegt, alles zu verlassen und nachzufolgen. Nicht, um besonderen Dank zu kriegen, sondern aus Hoffnung. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus an einer anderen Stelle. Die Hoffnung auf den Herrn Jesus als Erlöser und die Dankbarkeit dafür, dass er die Antwort ist auf alle existenziellen Fragen. Das ist die Motivation für diese 12 Männer gewesen, alles zu verlassen und in den Dienst von Jesus zu treten. Keine Berechnung von irgendwelchen Vorteilen, sondern das pure Vertrauen auf Gott und darauf, dass der Weg mit ihm der richtige ist. Und Jesus will deutlich machen, dass eine Nachfolge, die auf Berechnung und falsche Erwartungen basiert, nicht funktioniert und eigentlich keine Nachfolge ist. Diese Art von Dienst kann auch ein Dienst sein, aber sie dreht das ganze Prinzip um. Sie vertauscht die Verhältnisse. Grundlage für die Nachfolge kann nicht sein, dass wir uns ausrechnen, dann etwas von Gott zu bekommen, sondern Grundlage für die Nachfolge kann nur sein, dass wir erkennen und uns bewusst machen, dass wir alles von Gott bekommen haben. Warum folgst du Jesus nach? Ich denke, dass wir heute noch mehr als die Jünger von damals in der Gefahr stehen, ein Stück weit aus Berechnung und dem Wunsch nach Anerkennung am Gemeindeleben teilnehmen und in der Gemeinde mitarbeiten. Wenn wir das tun, dann haben wir keine Entbehrung, sondern es ist nur eine zusätzliche Sache, wo man sich engagieren kann. Und eigentlich fühlen wir uns nur gut, wenn wir uns dort auch nach unserem eigenen Ermessen ausreichend eingebracht haben. Dann geht es uns gut und dann erkennen wir uns auch selbst ein Stück weit an. Das Ganze kann man aber auch umkehren. Wir fühlen uns miserabel, wenn wir wieder nach unserem eigenen Ermessen zu wenig für Gott gemacht haben. Gott kann mich gar nicht mehr so lieb haben und Gott ist bestimmt enorm sauer auf mich, weil ich gerade mal nicht so funktioniere. Und beides sind Irrtümer. Und sie kommen daher, dass wir oft meinen, Gott mit unserem Tun und Handeln beeinflussen zu müssen. Mehr Liebe für ordentliche Arbeit und Liebesentzug bei fehlender Leistung. Aber dem ist nicht so. Gottes Liebe ist bedingungslos. Sie ist nicht regelbar. Und sie ist nicht beeinflussbar, auch nicht durch unser Tun oder Nicht-Tun. Sie gilt für uns in allen Lebenslagen und zu jeder Zeit. Du bekommst keinen Pluspunkt bei Gott heute, weil du hier zum Gottesdienst gekommen bist. Weil Gott kein Punktekonto hat, was ausgeglichen werden müsste. Und du wirst auch nicht zu Gottes Lieblingskind, weil du 5 Euro mehr in die Kollekte wirfst als dein Nachbar. Du bist schon Gottes Lieblingskind und bleibst es auch ohne finanzielles Opfer. Aber Gott ruft dich in seine Nachfolge. Er ist der Herr, unser Gott, und er ist ein guter Herr. Das erkennen wir daran, dass es dem Knecht in unserem Text an nichts fehlt. Es ist eine Selbstverständlichkeit für den Herrn, dass auch der Knecht zu essen und zu trinken hat. Er nimmt wahr, dass dieses Bedürfnis da ist, und er sorgt dafür. Der gute Herr gibt nicht nur Arbeitsanweisungen, sondern er weiß auch um die Bedürfnisse und er sorgt für den Knecht. Und aus diesem Bewusstsein heraus können wir in der Nachfolge leben. Wir müssen loskommen von diesen Vorstellungen, dass wir durch besondere Verdienste und gutes Benehmen den lieben Gott gnädig stimmen können. Wir müssen und wir können uns auch nichts dazu verdienen. Paulus bringt das im Brief an die Epheser sehr schön auf den Punkt. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Soweit Paulus. Wir müssen und wir können uns nichts dazu verdienen. Unsere Arbeit in der Knechtschaft muss eine Folge der Dankbarkeit und des Bewusstseins von Gottes Gnade sein. Weil Gott sowieso schon alles geben will, was für uns gut ist. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und erst in diesem Bewusstsein können wir auch mit der Aufforderung klarkommen am Ende unseres Textes, dass wir uns selbst als unnütze Knechte bezeichnen. Auch hier geht es nicht darum, dass Gott uns runterputzen will. Es geht hier nur um die reale Einschätzung unserer Stellung im Blick auf Gottes Werk. In dem Wort unnütz, da habe ich festgestellt, dass die Kommentare das gern umgehen und das Wort unnütz umschreiben, weil wir uns so daran stoßen, aber da steckt das Wort nutzen. Gott hat keinen Nutzen davon, wenn ich besonders viel in seinem Reich mache. Es gibt nichts, was erst funktioniert, nur weil ich da jetzt da bin und besonders viel leiste. Aber Gott wünscht sich nichts mehr, als mit uns zusammenzuarbeiten. Und deshalb hört er auch nicht auf, um uns zu werben. Folge mir nach, sagt er. Das ist sein Wunsch. Und das ist die Aufgabe, die er für die Jünger hat und die er für uns hat. Und weil wir es ja doch nicht lassen können, darauf zu schielen, was am Ende dabei rumkommt, möchte ich mit euch zum Schluss doch noch einen kleinen Blick auf die Gehaltsliste werfen. Eigentlich ist die Bibel ja voll mit Versprechungen und Gehaltsangaben für unseren Dienst. Aber ich möchte im Lukas-Evangelium auf Folgendes hinweisen. Da schreibt Lukas im 12. Kapitel, dass Jesus sagt: Selig sind die Knechte, die der Herr wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. So sehr hat Gott Interesse an uns. Seine Liebe geht so weit, dass er sich selbst zum Diener für uns macht. Und das ist nur ein winziger Bruchteil von dem, was Gott uns schenken will. Gott hört nicht auf, um uns zu werben. Und wie ich schon sagte, ist die Bibel voll von Versprechungen und Lohnankündigungen. Wir können das immer lesen und uns daran freuen. Und wir können erkennen, dass Gott, der ja unsere Sehnsüchte kennt, uns auch mit Anerkennung und Wertschätzung überhäufen will und es tun wird. Gott hat alles für uns getan. Er hat uns erlöst. Er hat alles gegeben, damit wir frei sein können von Sünde und Tod. Und dafür sind wir dankbar. Gott hat uns erlöst und wir werden in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Und darauf können wir vertrauen. Und Jesus hat uns gezeigt, wie ein Leben im Dienst an Gott und im Vertrauen auf den Allmächtigen aussieht. Und er ist uns dadurch zum Vorbild geworden. So lasst uns dienen für den Gott, den Herrn der Herren in seiner Nachfolge. Aus Dankbarkeit für alles Geschenkte und aus dem Vertrauen darauf, was noch kommen wird, nach dem Vorbild Jesus. Das soll unser Leben sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen.